What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo, willkommen bei einer neuen Ausgabe, einer Spezialausgabe des Movie Break Podcasts. Ich bin's du und heute an meiner Seite ist der Trashcaster Jacko. Hallo Jacko.
Hallo Stu.
Jacko, wir haben uns heute relativ spontan versammelt, denn gestern, wir nehmen das hier am 13. Mai auf, erreicht uns die ungute oder unschöne Nachricht, dass Roger Corman verstorben ist. 98 Jahre ist der Mann alt geworden, eine stolze Zahl, wenn es ums Alter geht. Wenn man sich aber ein bisschen mit Roger Corman beschäftigt, dann begegnen einem ganz viele stolze Zahlen. Ich zähle mal auf. Er hat fast 500 Produktionscredits auf der IMDb. Er hat 56 Mal Regie geführt. 56 Mal. 46 Mal stand er vor der Kamera. Er hat 10 Drehbücher geschrieben. Ich glaube, als Ghostwriter noch viele, viele andere. Und er soll in 88 Film Danksagung erhalten haben und als Interviewpartner stand er in mehr als 200 Projekten ebenfalls vor der Kamera. Ist ordentlich, oder?
Ja, absolut respektabel, ne? Und ich glaube, was du hier sagst, viele sind ja auch so offizielle Zahlen. Ich glaube, inoffiziell ist da noch viel mehr, gerade was Drehbücher angeht.
Ja.
Was man so hört, der hat ja wirklich alles gemacht.
Ja, es ist so, wir haben schon ein kleines Vorgespräch geführt. Wenn man sich jetzt nur darauf konzentriert, was hat Roger Corman inszeniert als Regisseur, da gibt es natürlich ein paar Titel, wo vielleicht der eine oder andere sagt, ja, davon habe ich schon mal gehört. Ich würde mal den legendären Frankensteins Todesrennen so in die Runde werfen als eines Beispiel.
Den hat er nicht inszeniert.
Da fängt schon an. Da merkt man schon, dass du der Fachmann bist.
Den hat er produziert, da hat er nicht Regie geführt, tatsächlich. Ja.
Er war, wie gesagt, mehr Produzent, er war vor allem Mentor und er war vor allem jemand, ohne dessen Hilfe ganz viele große Filmschaffende, die heute noch ein Thema sind, glaube ich, gar nicht zu den Namen geworden sind, die sie jetzt sind. Also ich kann jetzt hier anfangen, jetzt Namen in den Raum zu werfen. Francis Ford Coppola zum Beispiel, ein James Cameron, ein George Lucas ist da auch mit dabei, glaube ich, ein Ron Howard und. Ich möchte jetzt hier kein Name-Dropping-Exzess veranstalten, aber Roger Corman ist, glaube ich, für das heutige oder für das allgemein fürs Hollywood-Kino einer der wichtigsten Namen, die es gibt, obwohl der Mann hauptsächlich B-Movies gemacht hat.
Ja, das hauptsächlich kannst du wirklich streichen. Ja. Ausschließlich B-Movies gemacht und das B ist schon die höchste Klasse davon. Er hat ja im Prinzip ist absoluter Self-Made-Man. Also der hat ja immer außerhalb des großen Studiosystems gearbeitet und hat angefangen in den frühen 50ern, wo das praktisch unmöglich war. Der hat ja angefangen wirklich als Self-Made-Man. Der hat irgendwie als irgendwie Runner gearbeitet bei irgendwelchen Studios und hat da wirklich die kleinsten Käsejobs gemacht, einfach. Ist ja Autodidakt auch, er hat sich alles selber beigebracht. Und ich glaube, das allererste, was immer so in Dokus erwähnt wird, war, dass er für Der Scharfschütze, das ist ein Western mit Gregory Peck, ein sehr guter Western, 1950 hat er das Drehbuch mehr oder weniger überarbeitet. Also er hat also Anmerkungen gemacht, die dann in das Drehbuch übernommen wurden, die tatsächlich im Film sind und die den Film nachweislich wesentlich besser gemacht haben. Und er wurde nicht mal in den Credits erwähnt. So die extra Kohle dafür hat seinen Boss eingestrichen. Und es hat ihn so angepisst, dass er sich dann selbstständig gemacht hat mit absoluten Independent-Produktionen. Und das ist wirklich absolut bemerkenswert. Die ersten Filme, die er gemacht hat, das war ja wirklich mit geliehenem Geld, mit eigenem Ersparten, noch als reiner Produzent. Und wenn man diese Filme guckt, ich habe jetzt, du hast mich ja überrumpelt mit der Nachricht seines Todes. Ich wusste das tatsächlich gar nicht, ich habe es nicht gelesen. Okay. Und habe mir dann jetzt gestern den Monster from the Ocean, wie hieß er denn? Monster from the Ocean Lake? Nee, so hieß er nicht. Ach, egal. Das ist der erste Film, den er produziert hat. Und wenn man den sieht, dann hat er sich wirklich mit geliehenem Geld von seinen College-Freunden, glaube ich, finanziert. Aber selbst dafür ist es unfassbar, wie man sowas produzieren kann. Egal, wie billig und auch wenig unterhaltsam dieser Film tatsächlich ist. Und was er danach gemacht hat, ist schlicht sensationell. Also wie du schon gesagt hast, er hat Leute gefördert, er hat Talente entdeckt und er hat das Filmemachen revolutioniert. Das kann man gar nicht anders sagen.
Ja, ich finde es interessant, er hat ja, glaube ich, ursprünglich hat er mal angefangen, Ingenieur zu studieren.
Genau.
Und wenn man sich halt anguckt, was du als Ingenieur lernst, also die Lösung von Problemen, gerade in Produktion und bei irgendwelchen anderen Verfahren und also die Entwicklung und die Konstruktion, dass so eine Einrichtung, so eine Maschine richtig läuft. Und im Prinzip, wenn man sich mal seine Karriere anguckt, kann man ihn, glaube ich, fast schon als Filmingenieur bezeichnen oder als Produktionsingenieur. Denn er hat halt einfach diese riesengroße, oder nicht diese riesengroße, aber diese sehr produktive Maschine seines eigenen Studiosystems, sage ich es mal, ja wirklich seit dem ersten Tag ordentlich am Laufen gehalten.
Ja, definitiv. Also er ist ein absoluter Pragmatiker, aber das im positiven Sinne. Also das würde man heute vielleicht so ein bisschen als leidenschaftslos dahinstellen, aber ihm ist genau das Gegenteil der Fall. Also der hat ja, damals war es ja mehr oder weniger üblich, solche B-Movies, wie er sie gedreht hat, da hattest du irgendwie so 2 Wochen, sprich so 10 Drehtage in etwa. Und er war immer daran bestrebt, um eben auch Geld zu sparen, das so kurz wie möglich zu halten. Der Little Shop of Horror, das ist ja auch einer seiner bekannteren Filme aus seiner frühen Phase, den soll er tatsächlich an 2 Tagen gedreht haben. Also Tag, Nachtschicht, noch ein Tag, fertig ist das Ding. Was komplett absurd ist. Und die meisten seiner Filme, der frühen Filme, hat er wirklich in 5 Tagen oder so runtergedreht. Und trotzdem sind die Filme tatsächlich aus dieser Warte ziemlich gut geworden, weil sie trotzdem eine wahnsinnige Leidenschaft mit sich bringen. Und das macht den großen Unterschied aus von diesen, sag ich mal, Roger Corman-Billigfilmen gerade aus dieser Zeit zu Billigfilmen, die man heutzutage sieht, die komplett leidenschaftlos runtergerotzt sind, die sich teilweise daran ergötzen, dass sie billig aussehen, so als Stilmittel. Mhm. Und bei Corman war es einfach so, er hatte nicht mehr. Und hat gesagt, ich will aus den Ressourcen, die ich habe, und die sind so gering, das Bestmögliche rausholen. Und das sieht man gerade bei seinen älteren Filmen. Und das ist fantastisch. Und auch, wenn man gerade auf die Regiearbeiten eingeht, was für ein unglaublich guter Regisseur das gewesen ist. Weil, gibt den Leuten das, was er hatte damals, und dreht das in der Zeit nicht immer ansatzweise, kriegen die solche Filme hin.
Ja, und vor allem, dass er auch wirklich mal einfach so Leuten eine Chance gegeben hat. Also als er jetzt gestorben ist, hat zum Beispiel sich Ron Howard gemeldet. Und ja, er hat halt Ron Howard war natürlich als Schauspieler, als Kinderstar, als Teenagerstar in Happy Days bekannt, aber er war kein Regisseur. Und dann hat halt einfach mal Roger Corman ihm mit 23 gesagt, hier Kumpel, mach mal deinen ersten Film. Ich glaube, dieser Grand Theft Auto war das.
Genau. Hm.
Und dadurch ist eine Regiekarriere entstanden. Wir haben auch Coppola mit Dementia 13, glaube ich, war es. James Cameron mit Piranha 2. Und Piranha ist sowieso ein sehr schönes Beispiel, weil das zeigt auch sehr gut, dass er sehr schnell erkannt hat, wann was Trend ist. Also nach Der weiße Hai ist er ja auch auf diesen Tierhorror-Zug aufgesprungen.
Nee, gar nicht mal. Er hat ja etwas viel vorher schon gemacht. Er hat ja seine ersten Filme, waren Tier-Monster-Horrorfilme. Also hat er gerade schon den Ocean from the, from the Bottom, wie hieß er denn jetzt nochmal? Monster from the Ocean. Ich komme nicht mehr drauf. Oder auch den Attack of the Crab Monsters. Das ist genau das Gleiche. Da lauert ein Monster unter Wasser, ne? Und spielt halt damit, wann taucht es auf, wann schlägt es zu. Es war halt deutlich billiger und trashiger. Er hat selber mal gesagt, der weiße Hai bei Jaws, im Prinzip haben dann die Studios das Exploitation-Kino für sich entdeckt. Mhm. Also die haben ihm das, ich will nicht sagen weggenommen, aber die haben seine Schiene entdeckt und es zu Blockbustern gemacht. Ne? Piranhas ist natürlich eine Antwort auf Jaws, ganz klar. Aber letzten Endes ist es quasi Jaws eigentlich aus dem entstanden, was Corman vorher gemacht hat.
Kurz, um dein Wissen zu befriedigen, der Film heißt Monster from the Ocean Floor.
The Ocean Floor. Ich weiß gerade, The Ocean Lake macht keinen Sinn. The Ocean Floor ist es, genau. Ja, der war nicht wirklich gut, aber Attack of the Crab Monsters habe ich jetzt auch eben gerade noch gesehen. Der ist toll. Und der ist eindeutig auch am selben Set gedreht. Meistens ist die gleiche Lagune. Der Film sieht auch genauso aus. Und der ist viel besser. Aber da hat Corman auch Regie geführt. Und das ist der Unterschied. Ja?
Ja.
Der weiß halt auch, wie man Filme macht. Also gerade zu dem Film so ein lustiger Fun-Fact, aber der Drehbuchautor, der diesen Film geschrieben hat, und Corman hat ihm wohl gesagt, ja, er möchte in jeder Szene Action und Suspense haben. Gut, der Film geht 63 Minuten, kann man machen. Ich würde nicht sagen, dass das gelungen ist, in jeder Szene Action und Suspense, aber der ist deutlich stimmiger, der ist viel temporeicher, der ist viel witziger als jetzt dieser Monster from the Ocean Floor. Und der Regisseur, der Drehbuchautor meint im Nachhinein wohl, das war aber auch ein billiger Trick von Corman, weil er musste nichts schneiden. Das ist halt auch so ein Ding, ne? Arbeite effizient. Ne? Also, ein berühmtes Zitat von Corman soll auch gewesen sein: Lawrence von Arabien kannst du für 500.000 drehen. Bleib einfach zu Hause. Ja, alle recht, ne? Wozu in die Wüste fliegen?
Ich meine,
wenn
nicht
du in San Diego lebst, halt die Kamera aus dem Fenster, das ist auch Sand, ne? Kriegt man auch so hin.
Ich meine, nicht umsonst hat er seine Autobiografie, die, glaube ich, schon 2010, 2009 erschienen ist, How I Made 100 of Movies in Hollywood and Never Lost a Dime. Also übersetzt, wie ich hunderte von Hollywood-Filmen mache und kein Geld verloren habe. Ne?
So ist es ja. Die Dinger haben nicht viel gekostet, aber sie haben alle, fast alle, Gewinn erwirtschaftet. Das ist ja so außergewöhnlich. Das Witzige oder das Tragische ist eigentlich, dass einer seiner besten Filme, ich finde auch, das ist seine beste Regiearbeit, das ist Weißer Terror. The Shredder heißt er, mit William Shatner in der Hauptrolle. Von 1962. Und das ist ein total ernster Film, weil da geht es darum, dass quasi William Shatner kommt als der Mann aus der großen Stadt in einem Südstaaten-Kaff irgendwo in Texas und predigt da Hass und seht da halt quasi, erweitert und die Kluft zwischen Schwarz und Weiß und bringt den Ku Klux Klan in diesen Ort. Mhm. Also ganz, ganz drastische Thematik, ist auch kein Trash-Film, ne? Sehr ernster Film. Und Roger Corman meinte, das war der erste Film, bei dem er Minus gemacht hat. Ne? Weil da hat er die Leute nicht für gekriegt. Ne? Und da ist extrem schwer an Dreharbeiten. Also als die Leute, die haben ja auch in Texas gedreht, da wirklich in Gegenden, wo das auch noch so war. Als sie mitbekommen haben, was die für einen Film drehen, die haben die da quasi weggejagt. Ne? Das ist schon heftig. So. Also das war der erste Film, bei dem er keinen Gewinn gemacht hat.
Aber er hat ja auch wirklich Filme gemacht, die auch alleine, das war ein Titel, da hattest du das Poster und den Titel und das alleine hat sich schon verkauft. Ne?
Ja.
Also White Terror hieß im Original wie Intruder, aber wir hätten noch The Man with the X-Ray Eyes hat er inszeniert, mhm. The Secret Invasion, The Tomb of the Ligier oder so ähnlich, The Wild Angels und natürlich ganz bekannt ist natürlich auch Der Trip. Oder The Trip mit Jack Nicholson. Ich glaube, war es der erste große
Peter
Film?
Fonda.
Oh, Peter Fonda.
Peter Fonda hat da, glaube ich, auch Regie geführt. Peter Fonda war dann sehr an der Entstehung beteiligt. Gut, Peter Fonda war damals auch durchgehend auf The Trip, mehr oder weniger. Ne?
Ich glaube, das war Nicholson hat das Drehbuch geschrieben, so war es.
Ja, das ist ja auch das Witzige. Also die Leute haben ja alles gemacht. Ne? Also bei Jack Nicholson gerade, der hat bei Corman, ich glaube 1958, seine erste Hauptrolle gespielt und meinte selber, er wurde danach 10 Jahre lang von niemandem geboot. Er dachte, das wäre sein großer Durchbruch. Aber kein Mensch hat ihn engagiert, bis auf Corman. Der hat selbst 10 Jahre später bei Corman noch Cameos gemacht. Chicago Massacre, den habe ich neulich gesehen. Das ist von 1967. Da läuft Jack Nicholson einfach als Typ mit Hut durch Bild. Weil den hat keiner engagiert. Aber der hat immer bei Corman mitgespielt. Der hat bei dem Drehbücher geschrieben. Der hat Regieassistenz gemacht. Der hat alles gemacht. Mhm. Und da ist ja auch diese ganze Crew, auch Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, der kam später, aber Ron Howard oder Peter Bogdanovich. Die haben ja alles bei Roger Corman gemacht. Das war so ein bisschen wie Fassbender später in Deutschland. Der hatte so seinen engen Kreis, so seine Hut, sag ich mal, und er war der große Macher, hat den allen irgendwie eine Chance gegeben, hat den Arbeit gegeben und die durften alles machen. Die durften schneiden, die durften mit am Drehbuch schreiben, die durften Second Assistant Regie machen. Hauptsache irgendwie lerne was. Und aus den Leuten ist ja, aus denen ist ja alles was geworden und Weltstars, ne?
Definitiv.
Das ist unfassbar.
Also, was ich zum Beispiel auch total grandios finde, ich habe diesen Film nie gesehen, aber alleine vom Titel her, den hat er nur produziert. Und zwar, im Deutschen heißt er Das Zuchthaus der verlorenen Mädchen. Und es ist aber ein Film von Jonathan Demme, der mittlerweile auch schon leider tot ist, der aber halt Sachen gedreht hat, dann wie Rachels Hochzeit, Philadelphia, Stop Making Sense und so einen unbedeutenden kleinen Thriller. Hast du wahrscheinlich schon mal gehört, Das Schweigen der Lämmer. Ne? Kennt man vielleicht.
Ja.
Und das zeigt so gut auch, dass wir haben ja oft diese Vorstellung, dass jemand kommt, dreht einen Film und der ist sofort gut und sofort Meisterwerk und oder total gut und ne, sowas wie, nimm mal als Beispiel Nolan, ja, Following, der kommt jetzt wieder in neue Kinos, ein ganz kleiner Film, aber der war schon gut, oder Pi von Aronofsky und irgendwie ist das so unsere Idealvorstellung von einem Regisseur, Regisseurin, er oder sie dreht einen Film, wo du merkst, der ist jetzt nicht besonders aufwendig, aber da steckt viel drin und dann ist automatisch, der kann das oder die kann das. Und bei Corman sieht man ganz oft, nee, lass die Leute sich erstmal austesten. Weil dieser Zuchthaus der verlorenen Mädchen ist, soll ein sehr guter Film sein, habe ich mir sagen lassen. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ich auch nicht, den kenne ich tatsächlich auch noch nicht.
Ja. Aber, dass du einfach siehst, da sind so viele Leute, die mit den Anführungszeichen so scheiß angefangen haben. James Cameron, Piranha 2, Idealbeispiel. Du hättest damals nicht gedacht, dass das ein Typ ist, der diese fliegenden Fische da inszeniert, der dann 10 Jahre später oder 20 Jahre später so viele große Blockbuster raushaut.
Ja, und das ist ja auch so ein Beispiel, dass sich die Leute wirklich auch hochgearbeitet haben von ihrer Position. Ja. Weil du gerade James Cameron erwähnst, ich nehme hier nach direkt auch nochmal einen anderen Cast auf. Und da sprechen wir im Watch the Skies über Galaxy of Terror, also Planet des Schreckens, eine Roger Corman-Produktion aus dem Jahr 1981. Und da war James Cameron nicht der Regisseur, sondern der war mit verantwortlich für Set-Design und für die Special Effects. Und das hat er ein Jahr vorher auch für Sado, Herrscher im Weltraum, auch ein toller Film von Roger Corman, auch gemacht. Und dann Piranha kam danach. Also der hat sich über diese Special Effect und Set-Design-Geschichte zum Regisseur hochgearbeitet. Und wir wissen alle, was danach kam. Terminator. Und so ging es viel. Also Peter Bogdanovich ist ein wunderbares Beispiel. Ja. Der hat auch als Crewmitglied im Prinzip angefangen. Der hat alles gemacht. Beleuchtung, was der Kuckuck was, ne? Und dann hat er sein Debüt, ich glaube, das war sein Debütfilm, Beweglich, Bewegliche Ziele hieß der so?
Doch, ja, mit Boris Karloff, ja, den kenne ich.
Ein großartiger Film, wirklich ein großartiger Film. Und die Geschichte, warum er den mit Boris Karloff drehen konnte, ist ja auch nur, weil Karloff hat ja viel mit Corman in dieser Edgar Allan Poe-Phase gedreht, Anfang der 60er Jahre. Und der hat ihm einfach noch 2 Drehtage geschuldet. Also laut Vertrag hatte Karloff noch 2 Drehtage bei Corman gut, weil der hat aber so schnell gedreht. Ne? Der hat ihm noch geschuldet. Und dann hat der quasi Peter Bogdanovich gesagt, hier, wenn du jetzt einen Film machen willst, der Karloff, der dreht noch 2 Tage mit dir, schuldet er mir noch. Und darum ist quasi dieser Film entstanden. Ja. Und wenn man ihn sieht, man denkt, Boris Karloff war die ganze Zeit am Set, weil das halt auch nur so wenige Aufnahmen im Prinzip und das macht den ganzen Film. Und der Film ist fantastisch. Aber das ist auch diese Schule von Roger Corman. Nimm das, was du hast und nutzt das so effizient, presst da das Maximale raus. Und das funktioniert exzellent. Es gibt ja dieses Beispiel von der brennenden Scheune. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee.
Corman hat mal irgendwann eine Scheune angezündet und das gefilmt. Also so typisches Archivmaterial. Und ich glaube, in diesem Edgar Allan Poe-Film, das sind, glaube ich, 7, 8, ich verzähle mich da immer, kommt die bestimmt in jedem einmal vor. Also immer, wenn irgendwas bei Corman abbrennt in der Zeit, ist immer dieses Bild von dieser brennenden Scheune. Das ist nur so kurz reingeschnitten, das ist scheißegal. Damit hast du gleich den Effekt, irgendwas brennt runter. Ne? Wenn da das Schloss brennt oder die Scheune brennt, ist egal. Er hat das immer wieder verwendet. Das ist völlig egal. Du hast das einmal gedreht und nutzt das. Also generell bei den Poe-Filmen sind immer die gleichen Sets, aber immer ein bisschen umgebaut. Und es stört auch nicht. Und es funktioniert. Das ist Kostenminimierung hoch 10.
Ja, das ist halt so das, wo ich mir manchmal denke, ich finde es schade, dass Leute oftmals so ein bisschen abwatschen mit diesem Schläferz-Gedanken, weißt du?
Nein.
Ne? Und das finde ich halt ein bisschen unfair. Man muss aber ganz klar sagen, Leute, wenn ihr euch jetzt denkt, boah, Roger Corman, ich möchte jetzt alles nachholen, da würde ich jetzt auch sagen, denkt nochmal drüber nach, weil ganz viel ist scheiße. Wir haben noch gar nicht erwähnt, dass er in den letzten Jahren seines Lebens für den Sci-Fi Channel wirklich Filme produziert hat wie Piranha Conda oder Sharktopus versus irgend so Urzeitgigantenpus oder so ähnlich. Das waren auch alles keine guten Filme. Das waren dann auch so, da gehen wir in die Richtung Asylum, ne? Er blieb halt trotz allem jemand, der auch immer sehr ökonomisch gedacht hat, aber halt dabei immer auch, zumindest in langen Passagen seines Lebens, auch immer so ein bisschen den Spaß, glaube ich, auch im Fokus. Also er wollte schon einen guten Film machen. Und ich habe hier gerade die Wikipedia auf, ich wusste gar nicht, dass der Warlock Satans Sohn produziert hat.
Ja, der hat viele Sachen produziert, wo man das gar nicht so weiß. Ne? Aber was du jetzt gerade so sagst, sogar die letzten 20 Jahre im Prinzip seines Schaffens, oder 30 sogar, da kenne ich auch fast nichts von. Ich kenne noch Death Race 2050. Der kam 2017 oder sowas. Das ist ein Ableger von dem Original Death Race. Der ist furchtbar. Ja. Kannst du halt nicht gucken.
Du hast nicht Sharktopus versus Whale Wolf
gesehen? Nein. Sowas gucke ich generell nicht. leider. Also was ist leider? Ne? So ein bisschen Reststolz bewahrt man sich. Aber das ist halt auch das Filme machen, wie was Roger Corman groß gemacht hat. Das gab es ab einem gewissen Punkt auch einfach nicht mehr. Ne?
Ja.
Also auch gerade dieses völlig independent und ich nehme ein paar tausend Dollar in die Hand und mache daraus 100.000 Dollar oder ich nehme 1 Million in der Hand und mache daraus 5 Millionen, bin damit mega in der Gewinnspanne. Das gibt's ja heute auch gar nicht mehr.
Ja.
Also wenn man heute große Blockbuster-Filme sieht, die kosten 200 Millionen, wirtschaften 500 Millionen, gelten trotzdem als Flop, weil die ja gar nicht mehr alles das einspielen, was noch damit reinspielt. Ne? Ja. Also das, was Corman damals gemacht hat, das geht heute einfach nicht mehr. Und damals ist er in so eine Nische reingesprungen und hat da vieles revolutioniert, also vieles baut ja auch auf dem auf, was er gemacht hat. Ne? Das Independent-Kino der 60er, 70er Jahre, das ist alles auf Roger Corman gefußt, mehr oder weniger, als erfolgreiche Independent-Kino. Das geht halt, ab einem gewissen Punkt ging das so nicht mehr. Und damit hat er sich einfach dann über Wasser gehalten. Das ist natürlich schade irgendwo. Ich würde jedem empfehlen, wenn er sich Roger Corman-Filme angucken will. Die gehen Mitte der 50er los. Da kann man anfangen, aber definitiv die 60er Jahre sind für mich sein absolutes Highlight als Regisseur. Beginnt mit dieser Edgar Allan Poe-Phase, da ist wirklich jeder Film gut, tatsächlich. Gut natürlich unter gewissen Gesichtspunkten, aber allein Handwerk, was der aus diesen begrenzten Mitteln gemacht hat, ist fantastisch. Und in die 70er Jahre gibt es auch absolute Highlights. Dann wird es halt wirklich schon enger mit den Sachen, die man sich angucken sollte.
Man muss ja auch sagen, dass er im Laufe seiner Karriere auch wirklich viele sehr amüsante Geschichten fabriziert hat. Jetzt, wo er jetzt gestorben ist, sind ein paar, nicht an die Oberfläche gekommen, aber haben ein paar Leute ein paar Anekdoten rausgehauen. Ich fand es sehr schön, laut einer Anekdote, ich weiß nicht, wer sie erzählt hat, soll er das originale Skript zu Kevin Costners Waterworld gelesen haben und in die Ecke geschmissen haben mit den Worten, das kostet mich Minimum 7 Millionen. Und
Ja, ich glaube auch Roger Corman hätte den für 7 Millionen, ja, wahrscheinlich sogar für 5. Er sagte kurz 7, nachher macht das für 5.
Ja, ja, ja. Wer jetzt nicht weiß, wo der Gag dran liegt, Waterworld war damals halt wirklich ein unglaublich teures Projekt. Das, glaube ich, 7 Millionen, da haben die, glaube ich, tagsüber ihr Catering von bezahlt, aber nicht mehr. Muss man mal sagen. Dann auch eine sehr schöne Geschichte, die ist auch relativ bekannt, ist, dass er ja für Bernd Eichinger diesen Fantastic Four gedreht hat 1993.
Ja, stimmt, stimmt. Ne? Ja, damit er nicht die Rechte verliert, ne? War
genau,
auch so, oder?
Genau, genau. Kurz erklärt, Konstantin Film hatte die Rechte für Fantastic Four, haben aber noch keinen Film gedreht und die wollten aber die Rechte behalten. Um die Rechte zu behalten, mussten sie aber in einer gewissen Zeitspann einen Film drehen und so haben sie dann 93 Fantastic Four gedreht. Der ist niemals offiziell erschienen. Man kann sich ihn angucken, sag ich mal, wenn man die Quellen hat. Es gibt eine sehr interessante Doku, die heißt, glaube ich, Doomed. Die habe ich vor ein paar Jahren mal gesehen. Die ist auch sehr spannend und das war auch so schön. Da hast du so jemand wie Bernd Eichinger, also Produzent von Die unendliche Geschichte, von Der Untergang, von ganz, ganz großen internationalen Produktionen wie Der Name der Rose, und der wendet sich an Roger Corman, dass er ihm das Franchise retten soll. Ist einfach eine schöne Geschichte.
Ja, aber auch das hat er gemacht und er war sich ja auch für nichts zu schade. Ich finde ja auch ganz schön, wir haben ihn natürlich nie kennengelernt und wir hören natürlich immer nur aus irgendwelchen Dokus, Interviewmitschnitten, wie war der Mensch wohl? Aber ich habe noch nie jemanden gehört, der wirklich ernsthaft negativ über ihn gesprochen hat. Mhm. Also jetzt gerade wird es sowieso nicht kommen, jetzt ist er gestorben, da reden immer alle positiv drüber, aber es war ja Zeit seines Lebens so. Zwar wurde oft gesagt, ja, es war teilweise hart, unter Corman zu arbeiten, weil er halt, ne, wie gesagt, dreht mein Little Shop of Horror in 2 Tagen. Das war bestimmt auch für die Crew, die Darsteller, nicht ganz so witzig. Ne? Aber jeder macht das mit so einer Bewunderung irgendwie und auch so einer Leidenschaft. Und ich glaube, jeder fand ihn total sympathisch. Mal eine nette Anekdote, die er in so einer Doku erzählt hat, also Corman, der hat ja danach in vielen Filmen seiner Zöglinge ja auch so Cameo-Auftritte gehabt. Ja. Ne? Und unter auch in der Pate 2. Von Coppola. Und da gibt es ja halt irgendwie diese große, dieses öffentliche Anhörung, in der Michael Corleone sitzt und da vom Senat aussagen muss. Und da war Corman einer der Senatoren, die da halt so sitzt. Und das waren übrigens alles nur irgendwelche Writer, Produzenten, also Leute, die normalerweise nicht vor die Kamera gehen. Weil Coppola wohl auch gesagt hat, er hätte gerne solche Leute, weil er hat sich mal so eine reale Verhandlung angesehen und er meinte, alle, die da sitzen, die wirken total unsicher vor der Kamera. Und er meinte, das ist doch perfekt, dass für Leute, die normalerweise nicht vor der Kamera sitzen, aber wissen, wie so ein Film gedreht wird. Deswegen hat er auch Corman genommen. Ja. Und Corman saß dann da wohl und meinte auch, er war ungewohnt, also mal von der anderen Seite, weil dieses Licht war so grell, er konnte gar nicht sehen, was da hinten abgeht und war total darauf konzentriert, jetzt seine Line zu sagen. Und dann hört er so eine Stimme von hinten, ja, Corman, Roger, sei nicht nervös, aber das, was du jetzt machst, das könnte entscheidend sein für eine spätere Karriere. Und da war er völlig irritiert. Und das war Jack Nicholson, der in diesem Film ja gar nicht mitgearbeitet hat. Der hatte irgendwo anders einen Dreh in dem Paramount wahrscheinlich, Chinatown oder so, und ist dann einfach mal rübergekommen und dachte sich, ja geil, Roger spielt da mit, den nehmen wir jetzt mal aufs Korn. Das ist auch so, das ist so ein familiäres Ding, glaube ich. Also auch über die Jahre hinweg, da ist was gewachsen. Und ich glaube, jeder hat diese Zeit genossen, mit Roger Corman zu arbeiten. Das ist sowas ganz Spezielles. Ich weiß nicht, ob es das heute noch so gibt.
Ich kann es mir nicht vorstellen, aber das Interessante war ja, er hat sich auch nie so wirklich so in den Vordergrund gespielt. Also ich habe nie erlebt oder mitbekommen, dass er sagt, so ja, Jack Nicholson, der hat bei mir angefangen oder ohne mich wäre Coppola nicht Coppola gewesen. Der hat sich schon immer sehr zurückgehalten. Was ja, glaube ich, auch zeigt, ich meine, der hatte auch bei Schweigende Lämmer hatte er auch einen Gastauftritt. Wenn du mal wirklich mal guckst, wo der überall die Gastauftritte hatte, das sind halt teilweise Filme, wo du dachtest, ach, da spielt der mit. Das sind, wie du schon sagst, das ist einfach so der obligatorische Hitchcock-Moment. Weißt du, der geht mal durch die Kamera oder so. Mehr ist da nicht. Trotz allem zeigt das schon, dass die Leute, die da bei ihm das Handwerk gelernt haben, ihm, glaube ich, auch irgendwie schon mögen. Ich will nicht sagen, dass er da eine väterliche Figur ist, das wäre gleich zu viel gesagt, aber du hattest schon recht, also ich habe auch jetzt so ein bisschen recherchiert, so im Vorfeld, gibt es vielleicht irgendwas, wo wir sagen können, übrigens, Roger Corman, wir haben es ja hier rausgefunden, ist eigentlich ein Arschloch gewesen. Ich habe nichts Großes gefunden, das Einzige, und es ist auch weit bekannt, ist, dass er bei der Produktion von diesem Slumber Party Massacre 82 war das, wo er die Regisseurin und die Drehbuchautorin er wohl, ich sag mal, so ein bisschen gelenkt haben, weil er halt einfach mehr Sex haben wollte, damit sich der Film, der Slasher, auch verkauft. Ne? Aber auch das war jetzt nicht wirklich großartig wild.
Ja, und wenn man mal so seine Filme guckt, ja, dadurch hat er aber auch sein Geld gemacht. Also ich werde ja nachher noch ausführlich über Galaxy of Terror sprechen. Da gibt es eine Szene, die ist absolut legendär, wo eine Frau mehr oder weniger von einem riesigen Mehlwurm, ich will nicht sagen vergewaltigt wird, aber das ist schon eine Szene, die ist in die Filmgeschichte eingegangen und die ist auch nur dafür da, dass einfach ein bisschen nackte Haut zu sehen ist. Aber so hat er ab einem gewissen Punkt, muss man sagen, nicht immer. Also es gab es in Edgar Allan Poe Verfilmungen nicht oder die Wilden Engel oder solche Filme. Da gab es das nicht. Das war dann halt später in den 70ern eher so der Fall, wo es dann doch noch mal eine Spur wilder wurde. Aber mein Gott, er hat dem Publikum das gegeben, was das Publikum wollte. Und zu einem Zeitpunkt, wo, glaube ich, das Mainstream-Publikum noch gar nicht wusste, dass es das auch wollte. Ja. Deswegen hat es ja so gut funktioniert. Deswegen haben auch alle seine Filme Gewinn gemacht.
Es gibt diese wunderschöne Szene in dem grandiosen Ed Wood-Film von Tim Burton, wo Ed Wood vor diesem Billigproduzent steht und den Produzenten fragt, was glauben Sie denn, was lockt die Leute ins Kino? Und der Typ einfach nur mit Titten.
Ja, aber wenn man es darauf runterbricht, ja. Und wie gesagt, wenn du kein Geld hast und wenn du willst, ich mache aus meinen, ich sag jetzt mal eine Summe aus meinen 100.000 Dollar, die ich in den Film investiere, und mach daraus safe irgendwie 800.000 oder 1 Million, was damals eine Menge Geld war, dann. Ne? Und das ist auch kein Werbekosten, war ja egal. Ne? Dann mach das so. Also von mir aus. Und ganz ehrlich, die meisten Roger Corman-Filme, die man heute gucken kann, die machen auch Spaß. Und die mögen qualitativ einige tatsächlich nicht so gut sein, aber die haben alle, und wirklich selbst die schlechtesten, haben tatsächlich einen gewissen Unterhaltungswert und die wirken nie irgendwie hingeschludert, obwohl man das komisch klingt, weil sie sind ja in kürzester Zeit mit billigsten Mitteln produziert. Aber du merkst immer, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie er mit dem, was er hat, das Optimum rausholt. Und das ist so bemerkenswert. Auch so eine, aus irgendeiner Doku so ein Auszug, dass er mal Ron Howard bei einem Dreh, bei Apollo 13 besucht hat beim Dreh. Und natürlich eine Riesenproduktion und Ron Howard meinte, das war eine ganz andere Welt für Roger Corman eigentlich. Da kommt er hin und er hat eigentlich die ganze Zeit nur geschmunzelt, aber ja, letzten Endes wird auch gesagt, das wäre nichts für ihn. So, also das ist eine ganz, ganz andere Art, Filme zu produzieren. Ne? Und deswegen diese Roger Corman-Filme, diese Magie, die teilweise ausmachen, das kannst du heute, sag ich, so nicht mehr kopieren.
Weil diese Filme auch irgendwie, also zu der Blütezeit, die strahlen halt noch diese, die haben noch diese Autokino-Atmosphäre, diese Patina von Autokinos, diese Patina, dass du halt wirklich Freitagabends mit Freunden da reingefahren bist und das gibt's so nicht mehr. Es waren ja keine Spektakel, keine Event-Blockbuster, wie wir sie heute bekommen, sondern es war ja wirklich was sehr Uriges und der Drehbuchautor, dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber der Drehbuchautor von Ed Wood, den ich ja gerade wunderbar rezitiert habe, der hat auch geschrieben, jetzt zum Tode von Roger Corman, er hat sein Handwerk gelernt in Autokinos und bei Roger Corman. Und das passt relativ gut. Und auch da siehst du halt, dass es nur, weil du bei Roger Corman gelernt hast, heißt das nicht, dass du immer nur in Anführungszeichen Trash machst. Denn so ein Drehbuch wie Ed Wood ist kein Trash. Ne?
Ganz weit weg davon. Ne? Aber also gerade von Roger Corman zu lernen, glaube ich, hilft dir viel, wie man generell Filme macht, also von der Pike auf wirklich. Und nicht da zu starten, dass du unendlich viele Möglichkeiten hast und einfach aus den Vollen schöpfen kannst, sondern einfach Basics. Wie schaffe ich es, irgendwie eine stimmige Szene einzufangen, obwohl ich nur die 5 Darsteller habe, die hier gerade stehen und kann mir die auch nicht vorher aussuchen oder so? Oder wie leuchte ich irgendwas aus? Oder wie kreiere ich Stimmung einfach? Das ist sowas, das sind so Basics, die eigentlich jeder Filmemacher haben sollte. Und ich bin selber keine, ich weiß, spotte ich über andere, aber man manchmal das Gefühl hat, das wird heute gar nicht mehr so in den Basics beigebracht. Also jemand wie Corman hätte eigentlich unterrichten müssen. Und das ist auch so ein Ding. Ich finde, wenn du so Interviews siehst, gerade vom älteren Roger Corman, man erwartet ja eigentlich eher so einen Trash-Onkel, wenn man so nur diesen Namen hört und gewisse Filme sieht. So, ich weiß nicht, William Castle, ich weiß nicht, ob der den Begriff ist, also von seiner Optik, das war ja so ein B-Movie-Hitchcock, der immer mit so einer riesigen Zigarre, da hat er mal so einen auf dicke Hose gemacht. Auch total.
Der Tingler.
Der Tingler. Uriger Typ, total. Ja. Aber Corman war das überhaupt nicht. Corman wirkt immer wie so ein total netter Onkel, wie so ein Geschichtslehrer. Der sitzt da und wirkt sehr überlegt, was er sagt, und drückt sich sehr gepflegt aus. Und also, das ist völlig gegen sein Image eigentlich. Aber ich glaube, so war der auch. Also, das, und der hat diese Filme einfach auch nur gemacht, weil er genau wusste, das kann ich mit den Mitteln machen. Alles andere wäre völlig unrealistisch. Und das kann ich aber gut machen. Der war einfach, wie du schon sagst, ein Ingenieur. Der war total effizient. Der wusste genau, das geht. Und alles andere, das brauche ich gar nicht machen. Das ist völlig utopisch. Das ist Quatsch. Das wird auch nichts. Ne? Aber das hier, das mache ich gut.
Was ich mich gerade frage, und bitte hau mich jetzt nicht. Ich bin gerade echt froh, dass wir nicht nebeneinander sitzen, weil sonst würdest du mir sofort eine scheuern. Aber, dass du halt effizient versuchst, aus einer Kulisse, sag ich mal, alles rauszuholen. Ja, du hast ja schon erwähnt, die Scheune, Film abbrennen lassen und immer wieder wenden. Ich weiß nicht warum, aber es erinnert mich an einen anderen Filmemacher. Ich sage seinen Namen einfach mal Uwe Boll. Der ja auch,
das kommt.
Der ja auch legendär ist, hier, als er hier Blood Train 3, Blabarella und Auschwitz und einem Abwasch gedreht hat. Mhm. Wir müssen nicht darüber reden, dass das furchtbare Filme sind. Jeder davon auf ihre Art misslungen und teilweise auch ein bisschen. Gut, lass uns das die Diskussion nicht aufmachen. Aber warum funktioniert das bei Corman oder hat es bei Corman so gut funktioniert und warum hat es nicht bei einem Uwe Boll funktioniert?
Das ist eine ganz einfache Antwort. Das Prinzip bei Uwe Boll ist richtig. Er hat das Corman-Prinzip. Wie gesagt, die Edgar Allan Poe-Verfilmungen waren das gleiche. Das waren siebenmal die gleiche Kulisse, siebenmal Vincent Price, ne? Mhm. Immer ein bisschen anders frisiert, anderes Kostüm, irgendwie die Kamera woanders hingestellt, da einen Vorhang weggenommen, da hingehängt. Alles okay. Corman war ein guter Regisseur, also wirklich auch ein guter Regisseur, ein guter Filmemacher. Und das ist Uwe Boll, so leid es mir tut, er ist es nicht. Also ich habe Uwe Boll ja auf dem letzten Weekend of Hell auch treffen dürfen, habe eine Weile mit ihm schnacken dürfen. Der ist total witzig, so, wenn man mit dem redet.
Ich habe den zweimal getroffen, der ist super sympathisch und super nett.
Das Q&A von ihm, ich habe Tränen gelacht, das war ein Traum. Also der sollte Stand-Up-Comedy machen, der soll seine Filme anlagen, der soll Stand-Up-Comedy machen. Fantastisch, dem musst du nur ein paar Stichworte hinwerfen und der poltert los, da liegst du am Boden. Ich habe auch sein Buch gekauft, der hat es mir signiert. So, aber das Schlimme leider ist, ich finde, er ist das sage ich jetzt nicht, aber er ist kein guter Regisseur. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja. Und er geht den richtigen Weg. Nutze das, was du hast, die wenigen Mittel. Und es ist erstaunlich, dass er immer wieder schafft, seine Filme zu finanzieren, weil dem gibt ja auch keiner mehr Geld. Aus gewissen Gründen. Ne? Ja. Trotzdem hat er jetzt wieder sich hochgekämpft und macht trotzdem wieder Filme, sogar wieder in den USA, wie auch immer er das geschafft hat.
Ne? Wobei jetzt dieser First Shift, er sieht vom Trailer her zumindest nicht so furchtbar aus wie andere Filme. Und ich
ja, aber auch das kann er. Das kann er ja auch. Er weiß auch, wie man einen Trailer schneidet. So, warten wir mal ab, bis wir ihn wirklich sehen. Der Trailer sieht tatsächlich besser aus. Aber
pass auf.
Warten wir mal. Ja? Aber das Ding ist auch, er ist trotzdem kein guter Regisseur. Das war er nie. Und Corman ist das. Und dann ist es halt der Unterschied, weiß ich halt, wie man effizient Filme macht, das weiß Boll, aber er kann sie nicht gut machen. Das war die große Kunst bei Corman.
Ja. Ich habe im Prinzip nichts mehr auf dem Zettel, weil wir auch, wie gesagt, immer so ein bisschen lose drauf losschnacken wollen. Aber seitdem jetzt diese Meldung kam, dass er am 9. Mai war, schon mit 98, und das ist ein stolzes Alter, wobei ich mir immer denke, boah, die 2 Jahre hätte es auch noch voll machen können, gestorben ist. Ich habe schon Namen genannt wie Jonathan Demme, der ist tot. Peter Bogdanovich ist tot. Coppola hat jetzt seinen Megalopolis, der, wie ich heute erfahren habe, auch von Doc Constantin Film vertrieben wird in Deutschland. Das finde ich schon mal sehr schön. Aber der Mann ist auch schon wirklich sehr, sehr alt. Martin Scorsese ist auch sehr, sehr alt. Was ich damit sagen will, ist, wir erleben, glaube ich, dass in den nächsten Jahren, so leid es mir das tut, aber wir müssen dem uns stellen, eine wirklich enorme Anzahl von sehr großen, einflussreichen und talentierten Regisseuren weg ist. Und mit denen verlässt uns, glaube ich, auch eine Art des Kinos. Und ich finde das sehr traurig. Und ich weiß nicht, was die Zukunft. Ich möchte auf gar keinen Fall jetzt dieser Kulturpessimist sein, der jetzt hier sich hinstellt und sagt, es wird alles scheiße werden. Das ist Schwachsinn, weil das Kino ist natürlich immer im Wandel. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie in 30 Jahren die Leute auf die Marvel-Phase, nenne ich es mal, runterblicken ist jetzt übertrieben, aber wie die darauf reagieren werden, ja. Aber ich finde es sehr traurig, weil es war halt einfach, nicht alles war Gold, was sie geliefert haben, aber es war eine sehr tolle Zeit. Es waren sehr, sehr tolle Filme. Und ich weiß nicht, was kommt als nächstes. Und der Tod von Roger Corman hat mir nochmal so deutlich gemacht, so, wir sind in so einer Zeit des Wandels. Und ich weiß nicht, ob das so gut oder schlecht sei, dahingestellt, aber es fühlt sich seltsam an.
Da gebe ich dir absolut recht, das geht mir schon seit Jahren so, weil ich ja immer wieder wie alten Männer, aber es ist tatsächlich so, weil seit Jahren ja man das Gefühl hat, dass das Kino in eine andere Richtung geht. So, und eine unpersönlichere Richtung, würde ich mal sagen, in eine sehr großstudio-konzentrierte Richtung, wie es ja damals auch war. Und Corman hat ja das ein bisschen aufgebrochen. Also als er angefangen hat, Filme zu drehen, konnte man ja quasi außerhalb eines Studios gar keine Filme drehen. Das ist ja auch immer so ein Guerilla-Ding, was er gemacht hat. Einfach sich Geld leihen und losdrehen und einen Film machen, der tatsächlich ins Kino kommt, der Gewinn macht. Das war ja absurd eigentlich. Und inzwischen, klar, gibt es jetzt eine Independent-Szene, die natürlich auch, also es kommen ja auch Independent-Filme ins Kino und so, alles gut. Aber es ist eine ähnliche Geschichte. Und ich glaube, so jemand wie Corman selber würde heute nicht mehr in der Form groß rauskommen. Und das, was er auch so ein bisschen angestoßen hat, dieser komplette Umbruch auch im Umdenken, auch so ein publikumsorientiertes Kino, denke ich mal, Trends sehr früh zu erkennen und dann mit sehr wenigen Mitteln Trends auch anzustoßen, die dann viel später eigentlich erst vom großen Kino aufgegriffen und für sich verwendet werden. Mhm. Corman hat übrigens auch mal, als er Star Wars im Kino gesehen hat, 1977, hat er ein bisschen Angst bekommen, weil er meinte, das wird gefährlich. Weil das war eigentlich die Art von Film, die er so gemacht hat, nur jetzt in wirklich groß und wirklich gut.
Ja.
Ne? Er meinte, Weißer Hai ja ähnlich. Jetzt haben die großen Studios erkannt, was er immer Geld machen wollte, nur die haben halt die Mittel, um es wirklich geil und groß zu machen.
Ja.
Das ist es halt, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Also, sie gehen alle so langsam, die ganz Großen von damals. Es werden große nachkommen. Es gibt ja auch schon eine neue Generation von großen Filmemachern, aber sowas wie Corman.
Ja, also irgendwie.
Der letzte seiner Art irgendwie, ne?
Ich meine, ich möchte jetzt auch nicht hier den A24-Fanboy raushängen lassen, aber vielleicht sagt man in 50 Jahren, dass der und der Regisseur, die Regisseuren bei A24 halt groß geworden sind. Das, also nur als Beispiel, ne? Also
ja, kann gut sein. Und es gibt auch weiterhin großartige, Anführungsstrichen junge Filmemacher, ja, die inzwischen auch schon alt sind. Ich sage ja immer, Paul Thomas Anderson ist der beste Regisseur seiner Generation.
Ja.
Der hat aber auch schon Mitte der 90er angefangen, auch so ein Wunderkind im Prinzip, so aus. Aber der hatte ja sofort großen Erfolg. Zwar mit Independent-Filmen, die sofort dann irgendwie große Studios hinter sich hatten. Ne?
Ist schon krass bei Anderson, dass er diesen Hard Eight gedreht hat und dann ein Jahr danach kam nur sofort Boogie Nights. Das war so, Rums, wo du auch denkst, ne? Okay, was ist da passiert? Ja, ja.
Ja. Der hat einfach, der ist durchgestartet, komplett, zu Recht.
Ja.
Aber das wär eigentlich so ein typischer Mann, den Corman damals entdeckt hätte. Jemand, den er so ein bisschen hochzieht und entwickelt und auf einmal explodiert der und dann hat er mit Corman aber nichts mehr zu tun, aber ist trotzdem noch mit ihm verbunden irgendwo. Weil die sich ja alle weiterentwickelt haben. Also Cameron und Ron Howard, die haben ja später komplett andere Filme gemacht.
Total.
Als Roger Corman immer noch seinen Kram gemacht hat. Aber die waren immer noch freundschaftlich verbunden. Und das Witzige ist ja auch, dass du diese ganzen Roger Corman-Guys, die ziehen sich ja dann noch durch die Filme der anderen. Also bei James Cameron oder auch bei Joe Dante tritt zum Beispiel dauernd der Dick Miller auf, der inzwischen ja auch verstorben ist.
Hm.
Bei dem viele gar nicht den Namen kennen, aber wenn sie das Gesicht sehen, wissen sie, wer das ist. Ne? Der bei Corman schon seit ewig, also von Anfang an durch jeden Film eigentlich gelaufen ist und später dann von Cameron und Dante und wie sie alle heißen, die haben den alle mitgenommen, ne? Der war, bei Terminator war im Waffengeschäft und wurde von Arnie umgeblasen.
Sie können die Waffen hier nicht benutzen.
Falsch. So sieht's aus, das ist Dick Miller. Oder bei Gremlins, da spielt er ja auch den netten Onkel auf dem Schneeflug, ist es, glaube ich, ne? Das Gesicht kennt jeder, keiner weiß, wer das ist, ne? Ja. Ist auch ein Corman-Guy halt.
Wobei man auch sagen muss, Dick Miller klingt auch nach so einem erfundenen Namen. Muss man mal sagen.
Er könnte auch in anderen Filmen mitspielen.
Das ist so ein bisschen wie John Smith oder so.
Ja, aber eine schöne Dick Miller-Anekdote, die kennt wahrscheinlich auch jeder, der diese Corman-Doku UFO, Sex und Monster gesehen hat.
Die sehr gut ist, ja.
Ja, die unterhaltsam ist. Ja, gut, weiß ich nicht, aber sie ist unterhaltsam. Ja, aber eine tolle Anekdote von Dick Miller, der ja auch in einem der ersten Corman-Filme, diesen Western, Apache Woman heißt der, hat er mitgespielt. Er hat auch so eine Nebenrolle bekommen. Eigentlich wollte er als Drehbuchautor anfangen, kommen und hat gesagt, nee, ich jetzt darstellen, Drehbuch habe ich keine Zeit. Und dann sollte er einen Indianer spielen und wird da irgendwie erschossen. Und dann meinte Corman, ja, willst du auch noch einen Cowboy spielen? Er meinte so, ja, in welchem Film? Ja, im gleichen Film. Und dann hat er quasi den Cowboy gespielt, der den Indianer erschießt, mehr oder weniger. Also hat sich selbst in dem Film erschossen. Also das ist auch Corman halt, ne?
Ja, ja. Roger Corman, Gott hab ihn selig, 98 Jahre alt geworden, stolzes Alter. Jetzt ist er im Hollywood-Himmel, weil das, wie wir schon sagten, ich habe nichts Negatives gefunden über ihn menschlich. Und wie gesagt, das kann noch kommen, wer weiß. Aber er war auf jeden Fall ein unglaublich wichtiger Mensch in Hollywood, auch wenn er nur B-Movies gemacht hat. Damit glaube ich, wir könnten, glaube ich, noch Minimum 3-4 Stunden reden. Aber wir wollten das hier nur mal kurz zusammenfassen, einfach weil ich Bock drauf habe und Jacko hat die Expertise. Da dachten wir, das ist eigentlich eine gute Kombo. Und deswegen, lieber Jacko, wenn du nichts mehr beizufügen hast, würde ich jetzt so in die Abmoderationsphase abdriften.
Ja, dann drifte du mal ab. Ich muss ja gleich eh noch was aufnehmen, auch mit Corman, also ein bisschen was.
Okay, dann war es jetzt so wie Sparring-Runde quasi, ne? Dann war ich jetzt,
genau.
Dann war ich sowas wie das Safety-Car und wenn ich dann weg bin, ui, geht's dann los. Gut, dann, ihr lieben Leute, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um Onkel Jacko und Onkel Stu dabei zuzuhören, wie sie alt sind und über Roger Corman reden, der noch älter ist. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend oder Nacht, wann immer das ihr hört. Denkt dran, Movie Break gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und vielen Dank. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und Jacko, dir gebührt das letzte Wort.
Ja, was soll ich da noch sagen, ne? Vielen Dank erstmal dir und natürlich vielen Dank fürs Zuhören und ja, danke, dass ich jetzt nochmal über den guten alten Roger reden durfte, nachdem mich der Nachricht von seinem Tod sehr, wirklich sehr getroffen hat, den Tag. Du hast mich da wirklich kalt erwischt, aber gut, früher oder später hätte ich es eh erfahren. Ja, in dem Sinne, wenn ihr könnt, schaut euch wirklich Roger Corman Filme an, nicht unbedingt die ab 1990, das vielleicht nicht, obwohl davon habe ich keinen einzigen gesehen, deswegen, das ist doch ein, aber das ist halt sehr spekulativ. Guckt euch mal so alles Mitte der 50er bis Mitte der 70er an, da werdet ihr viele Perlen entdecken.